Jeder kennt das Klischee, Holz ist brennbar, also kann es im Bauwesen doch kein sicherer Baustoff sein. Oder? Tatsächlich zeigt sich im Brandfall oft das Gegenteil. Holz verhält sich vorhersehbarer als Stahl und bietet entscheidende Vorteile. Warum das so ist und was für den modernen Holzbau im Brandschutz bedeutet, erfährst du in dieser Folge. Und das Ganze mache ich nicht alleine, sondern habe einen Experten für den Brandschutz und den Holzbau eingeladen, und zwar Dr. Thomas Engel. Er ist Gruppenleiter für Brandforschung am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion der Technischen Universität München. Thomas, schön, dass du da bist.
Hallo Daniel, hallo, vielen Dank, ja, super.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Thomas, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du und was machst du?
Genau, bin Thomas Engel, mein Name, bin 38 Jahre alt, bin in München geboren, habe da mal vor einigen Jahren Bauingenieurwesen studiert, hatte immer schon so ein bisschen, auch mit Blick auf meine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr, so ein bisschen den Tendenz zum Thema, dass mich der Brandschutz interessiert hat. Habe danach meinem Studium in einem Ingenieurbüro angefangen, da 3 Jahre sozusagen gearbeitet im Brandingenieurbüro und bin dann zurück an die Uni, um sozusagen zu forschen. Und das war, sagen wir mal, ja, zeitlich sozusagen perfekt. Also ein günstiger Zufall, weil genau das war der Zeitpunkt, wo das Thema intensiver losging mit dem mehrgeschossigen Bau mit Holz, und durfte dann seit März 2017, bin ich an der TU tätig, genau dieses Thema mehrgeschossiges Bau mit Holz und auch ein paar andere Themen, über die wir, glaube ich, heute noch sprechen werden, begleiten und letztlich da, ja, mit meiner Forschung vielleicht ein bisschen unterstützen und dazu beitragen, dass es heute auch geht. Genau. Und ansonsten besitze ich jetzt inzwischen, habe ich ein eigenes Ingenieurbüro und bin sozusagen noch in Teilzeit an der Uni tätig.
Ja, sehr schön. Was war denn so die Motivation bei dir, Bauingenieurwesen? Okay, da geht man ja dann meistens dann doch entweder so ein bisschen in die Planung, man baut Brücken oder ist auch in der Tragwerksplanung oder in die Bauleitung. Bei dir war es ja dann doch eher ein anderer Werdegang. Man geht da so in die Forschung, Brandschutz. Kommt das so ein bisschen aus der Tätigkeit, weil du auch noch nebenbei in der Feuerwehr tätig bist, oder wie kommt denn das?
Genau, also das war dadurch geprägt. Ich bin mal durch einen Schulfreund am Gymnasium mit 14 Jahren in die Jugendfeuerwehr angetreten, in die Freiwillige Feuerwehr. Bin dann da hängen geblieben, irgendwann auch mal später mal Kommandant geworden, also von so einer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr in München. Und ja, schlussendlich war ich so mit ein bisschen immer geprägt auf dieses Thema Brand. Das hat mich interessiert. Und wenn ihr natürlich dann, auf der anderen Seite mich Gebäude immer interessiert, deswegen habe ich Bauingenieurwesen studiert und auch dieses Thema Bauen. Und damals irgendwie naheliegend, das Ganze sozusagen irgendwie zu, ja, kombinieren und daraus sozusagen was zu machen. Also ich war mit Sicherheit durch die Feuerwehr so ein bisschen vorgeprägt. Und der Weg an die Uni, den kann man eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Ich habe dann im Ingenieurbüro gearbeitet und habe immer die Frage bekommen, können wir das so bauen? Und ich konnte letztlich immer nur auf Normen oder auf irgendwelche Regeln verweisen und konnte aber nie genau so aus dem Gefühl sagen, ja, ist das jetzt, geht das jetzt vielleicht doch, oder warum geht es denn nicht? Es geht halt nicht, weil es da drin steht. Aber wie ist es denn wirklich? Und die Frage, das war eigentlich das, was mir auch dann unglaublich viel Spaß bereitet hat und was eigentlich auch genau der richtige Schritt war. Aber alles, wie gesagt, auch ein bisschen Zufälle, eben an die Uni dann zu gehen, Brandversuche zu machen und wirklich experimentell rauszufinden, ist es jetzt so, ist es nicht so, und wie geht's nicht. Und das war eigentlich so, ja, für mich im Endeffekt der perfekte Weg.
Alles klar. Jetzt hast du es ja schon gerade gesagt, Experimente, Versuche durchführen. Kannst du uns mal so ein bisschen einführen in den Arbeitsalltag, was man ja, an der Universität für Brandforschung, was macht man denn da?
Genau. Also im Endeffekt, wir sind speziell jetzt der Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion. Das ist in der TU München so üblich. Da ist bis jetzt, sagen immer, der Brandschutz mitgelaufen, sage ich es mal so, geschichtlich geprägt. Das ist ein sehr großer Lehrstuhl, also wo das ganze Feld Holzbau, auch Baukonstruktion und eben auch das Thema Brandschutz. Geschichtlich geprägt eben, wir wissen, Holz ist ein brennbarer Baustoff und das war schon immer ein Thema. Wenn ich mit Holz baue, dann kann es auch brennen und somit ist das so ein bisschen naheliegend. Wir an dem Lehrstuhl beschäftigen uns natürlich auch in der Vergangenheit, oder haben sich auch meine Vorgängerinnen intensiv mit dem Thema immer Brand und Holzbau. Also wie mache ich Anschlüsse, wie mache ich Verbindungen? Und bloß in den letzten Jahren hat man, sagen wir mal, den Fokus auch aufs mehrgeschossige Bauen genommen. Der Fokus ist breiter geworden. Wir können viel höher auch mit Holz bauen wieder, als es vielleicht noch vor 10 Jahren, zumindest in Deutschland und in Mitteleuropa möglich war. Das war immer so eine Zeit lang, es ging früher, dann nicht, jetzt wieder. Und das ist letztlich ein Thema, und darauf ist eigentlich extrem viel Forschung in den letzten Jahren, die sich sagen, darauf konzentriert, wie kann ich mehrgeschossig bauen. Aber inzwischen ist aber Lehrstuhl auch ganz allgemein mit dem Thema Brand, wir ändern was. Früher war Brand bei Stahlbetongebäuden, da ging es letztlich darum, dass es irgendwie, ich sag's mal ein bisschen überspitzt jetzt, Ausgang gibt, die Leute rauskommen, aber mit dem ganzen Thema Energiewende, mit dem Thema nachhaltigen Bauen, geht's plötzlich darum, wie kann ich Energie speichern? Irgendwelche Hochvoltspeicher, können die in irgendwelchen Räumen sein? Wie baue ich mit nachwachsenden Rohstoffen, die in der Regel organisch sind und natürlich dann auch brennen können? Und diese sozusagen Sprung von mehrgeschossigen Baum mit Holz über begrünte Fassaden und viele andere Sachen, das ist eigentlich so in letzter Zeit auch gerade der Fokus in unserem Lehrstuhl. Das war sozusagen der Professor Stefan Winter, bei dem ich arbeite, steht. Und das ist auch der Fokus, mit dem wir dann sozusagen brandmäßig ausrichten, das zu ermöglichen, aber natürlich auch zu schauen, dass es entsprechend sicher ist. Weil es ist ja immer sozusagen eine Waage zwischen, wir wollen was erreichen, aber wir wollen natürlich auch, dass wir unser Sicherheitsniveau halten und es nicht plötzlich, wenn mal alles in Brand steht, so ein bisschen plakativ.
Okay. Sehr cool. Ja, steigen wir doch gleich mal ein bisschen ins Fachliche hinein und räumen wir doch gleich mal mit einem Klischee auf. Holzbau, Brennen, Brandschutz. Wir wissen ja alle vom Lagerfeuer, vom Kachelofen, Holz brennt. Jeder hat schon mal Holz brennen sehen. Aber mit Holz bauen tun wir da trotzdem. Wie schaut es denn da mit dem Brandschutz aus? Welche Klischees herrschen da fort und wie würdest du die denn jetzt aufräumen?
Genau, das ist vielleicht ein guter Punkt. Das ist kurz und knapp. Also Holz ist und bleibt ein brennbarer Baustoff, das werden wir nämlich abgewöhnen, das vielleicht auch eingangs, alles was man so kennt, irgendwelche Flammschutzmittel und sonstige Sachen, die sind in der Regel chemisch, das bringt nichts, weil dann brauche ich auch nicht von einer nachhaltigen Bauweise sprechen, wenn ich dann wieder irgendwie chemische Mittel reinbringe. Also wenn wir vom Bauen mit Holz sprechen, reden wir immer von natürlichem Holz, das ist auch unser ganz wichtig, unser Fokus, das bringt auch wirklich was. Es ist ein brennbarer Baustoff, kann aber enorm viel. Also was man so typischerweise kennt, dieses Thema Feuerwiderstand, also dass ein Bauwerk unter Brand nicht einstürzt sozusagen, also diese Tragfähigkeit oder eben auch, dass eine Wand stehen bleibt, dass es auf der anderen Seite der Wand nicht brennt. Also dieses Wort Raumabschluss, also es schafft den Raum, es bleibt auch stehen. Kann Holz genauso gut wie Stahlbeton und wie andere Bauteile. Das ist alles eine Frage der Dimensionierung. Das heißt, diese Leistungseigenschaften, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als wir angefangen haben mit dem Thema, hab ich oft gemerkt, ich war natürlich gleich tief drin und wollte dann irgendwie Diagramme vorlegen und Brandversuche. Und eigentlich war oft schon der Punkt, dass man mit Holzbau im Kopf immer diese Leichtbauweisen verbunden hat. Dann hast du vielleicht auch ein bisschen andere Länder, vielleicht auch in Nordamerika geschaut. Ach, das sind so kleine Holzstiele, da kommt es dann alles so Leichtbau. Wenn wir ein achtgeschossiges Gebäude bauen und Lasten abtragen wollen, dann ist das kein Holzleichtbau mehr. Das sind das massive Bauteile. Und das ist mal der erste Punkt. Holz ist ein ganz robuster Baustoff, der im Endeffekt genauso Feuerwiderstandszeiten erreichen kann wie Stahlbeton. Stahl tut sich nur wesentlich schwerer teilweise mit dem Brand, obwohl es da auch natürlich Maßnahmen gibt. Das soll jetzt hier keine Wertung sein. Aber kurz und knapp, Holz kann das alles ohne Probleme erreichen. Was aber bleibt, ist eben dieses Brennbare. Also es ist ein brennbarer Baustoff. Und da gibt es Möglichkeiten, entweder durch Bekleiden, sprich ich kann Holz auch schützen. Es gibt viele konstruktive Gesichtspunkte. Ich muss halt darauf achten. Also so ein bisschen das Wort Branddynamik spielt eine Rolle, weil es sollte jetzt nicht plötzlich in allen Räumen viel schneller brennen, nur weil ich viel, viel Holz drin habe und sichtbare Oberflächen. Das ist was, wo man noch einen Fokus drauf hat. Alles andere kann Holz genauso gut erreichen. Und wenn man geschichtlich zurückschaut, Fachwerkhäuser waren für damalige Verhältnisse auch sehr, sehr hohe Gebäude und die waren schon immer zum Teil aus Holz errichtet oder aus großen Teilen. Also sprich, das ist auch geschichtlich geprägt, was ganz Natürliches, auch hoch mit Holz zu bauen. Aber wie gesagt, man muss konstruktiv schon was berücksichtigen. Insbesondere eben an dieses Thema Branddynamik. Aber man muss sozusagen keine Bedenken haben, dass es irgendwie im Brandfall schlechter sein würde als andere Baustoffe.
Okay. Woran liegt das? Ich habe damals im Studium gelernt, das hat was mit dieser Holzkohleschicht zu tun, die sich ja dann bildet, sobald es brennt. Was ja beim Stahl, wenn man das jetzt dann gegenüberstellt, der verliert ja ziemlich schnell an seiner Tragfähigkeit, sobald der eine gewisse Temperatur erreicht. Vielleicht könntest du uns das nochmal ganz einfach gegenüberstellen, warum Holz ja doch im Brandschutz sehr gut ist.
Genau. Also man kann sich so vorstellen, kennt auch jeder vom Lagerfeuer oder wer so den Luxus hat, am offenen Kamin mal davor zu sitzen, da werfe ich so ein kleines Stück Holz rein und es brennt sehr, sehr lange. Holz entwickelt, wie du schon sagst, Daniel, diese Holzkohleschicht drumherum. Und das kann man sich so ein bisschen bildlich vorstellen wie so eine Feuerwehrjacke, die sich dieses Stück Holz anzieht, wenn es brennt. Also sprich, das bildet eine Schutzschicht. Und durch die Holzkohleschicht brennt Holz relativ langsam ab. Man kann so sagen, jetzt für Nadelhölzer so Pi mal Daumen, einfach mal als Richtwert 0,7 Millimeter pro Minute. Also verhältnismäßig wenig. Und diese Holzkohleschicht ist eben enorm wichtig und die schützt dieses Innere. Bei 300 Grad brennt Holz eben ab und dadurch habe ich diese langsame 0,7 Millimeter pro Minute Abbrandrate Und das ist der Grund, warum Holz im Brandfall auch so stabil ist und warum im Endeffekt man es mal auch kennt, wenn ein Lagerfeuer kurz zum Ausgehen ist, dann nicht das letzte Stück Holz komplett abbrennt, sondern zum Teil sogar noch liegen bleibt, wenn man es durchschneiden würde, weil die Energie gar nicht mehr ausreicht, dieses Holz wieder zu zünden. Weil die Holzkohleschicht sowohl das Holz innen schützt, natürlich brennt es mit, aber es ist auch entsprechende Energie notwendig. Das heißt, Holz, wie man es vielleicht vom Lagerfeuer kennt, wenn irgendwann nicht mehr genug Energie da ist, kann auch selbst verlöschen. Also es kann von selber wieder ausgehen. Und das bedingt eben alles diese Holzkohleschicht. Und ich sage mal so ein bisschen bildlich, wie gesagt, wie so eine Feuerwehrjacke, die sich das Holz überzieht. Dadurch ist es dann ein bisschen geschützter und brennt eben sehr langsam ab.
Mhm. Ja, das mit der Feuerwehrjacke ist ein guter Vergleich. Sehr schön. Anfang, jetzt hast du es ja schon vorher ein bisschen erwähnt. Es hat ja so ein bisschen andere Konzepte, die man bei der Planung von Holz im Brandschutz berücksichtigen soll. Springen wir da mal gleich mal ein bisschen hinein. Welche Herausforderungen siehst du denn bei der Entwicklung von Brandschutzkonzepten für mehrgeschossige Holzgebäude?
Genau, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist eine wirklich sehr gute Frage, aber meiner Meinung nach der wichtigste Punkt ist tatsächlich ein menschliches Thema, das ist miteinander sprechen und wieder mehr. Das hat sich in der Vergangenheit so ein bisschen vielleicht weg, ich mag auch ein bisschen plakativ, wenn ich ein Stahlbetongebäude, sagen wir aus Ortbeton vor Ort gebaut habe, dann waren meine Anschlüsse, meine Bauteile relativ klar. Brandschutz, ich sag's, kriege ich immer geschenkt, also was vorher Widerstand angeht. Und oft war es so, es wird zwar ein Brandschutznachweis erstellt, da geht es dann vielleicht noch drum, wie groß müssen irgendwelche Türen sein, irgendwie Fenster, muss an der Stelle irgendwas Besonderes sein. Dann schaut man sich mal diese paar Abschnitte an, ansonsten verschwindet der in der Regel irgendwie im Schrank oder auf einem Server, weil man ist glücklich, dass man das hat. Man braucht es ja irgendwann mal. Aber so richtig unter den Fachplanerinnen und Fachplanern sprechen und so, ist nicht der Fall. Was uns bewusst sein muss beim Thema Bauen mit Holz, ist Stand jetzt, konstruieren wir wieder mehr. Wir haben auch Anschlüsse und sowas, wo man natürlich drauf schauen muss. Klar gibt es beim Mauerwerk genauso und bei vielen anderen Baustoffen. Das ist nicht, dass Holz so speziell wäre. Aber Holz ist auch wieder neu, in Anführungsstrichen, in dem mehrgeschossigen Bausektor. Und das heißt, auch alle Planungsbüros haben noch nicht die tiefe Erfahrung. Uns fehlen im Zweifel auch noch entsprechende Regelungen. Wir können nicht wie bei einer gewachsenen Bauweise, wo wir den nächsten besten, sagen wir mal, Dokument aufmachen oder Norm oder Richtlinie und sagen, ach, so machen wir das, okay, so und so dick, dann haben wir automatisch sozusagen Feuerwiderstand erreicht. Ach, passt, machen wir einfach nach Tabelle. Fehlt uns noch. Und genau das ist letztlich der Punkt. Das Wichtigste ist, dass tatsächlich ein gutes Planungsteam auch im Holz miteinander spricht. Wenn es oft mal in irgendeiner Form dazu führt, dass es Probleme gibt, sind die weniger technisch, dass man sagt, das ist jetzt nicht möglich, es geht nicht, sondern es liegt oft daran, dass Bauteile konstruiert werden zu Beginn, ohne darauf zu schauen, was sie im späteren erfüllen müssen. Dann kommen gewisse Fachplaner und Fachplaner, die natürlich ihren Job super machen, aber halt immer nur auf sich begrenzt, miteinander ein wenig sprechen, am Ende das Gebäude dann umgesetzt werden, sondern irgendein Holzbauer kommt und sagt, ja, er tut sich jetzt extrem schwer, diese ganzen Anforderungen umzusetzen, weil das kriegt er gar nicht hin mit den Bauteilen. Und dann geht es wieder in Gutachten, formbezogene Bauartgenehmigungen und sonstigen Zeug, das ist dann Ganze natürlich ein bisschen verteuert und verlangsamt. Also letztlich kurz und knapp, Bau mit Holz ist genauso gut und einfach möglich wie mit anderen Baustoffen. Stand jetzt ist aber, es macht absolut Sinn, ein Planungsteam zu haben, das miteinander spricht. Und gerade wenn ich nämlich sozusagen noch an ein paar Stellen noch ein bisschen drauf schauen muss und Erfahrung brauche und nicht die perfekte, das wird in 3-4 Jahren komplett anders sein. Aber jetzt eben das noch braucht, macht es halt Sinn, mit meinem Tragwerksplaner mal als Brandschützer zu sprechen und zu sagen, hier funktioniert das auch aus seiner, ja, funktioniert, passt. Das ist, glaube ich, einer der entscheidendsten Punkte.
Also ein gutes Expertenteam, ein Planungsteam, das sich in dieser Materie auskennt. Ist das jetzt mehr das ganze Thema Brandschutz, ist das jetzt mehr eine Aufgabe des Ingenieurs, des Bauingenieurs oder auch des Architekten? Inwieweit müssen die sich da untereinander jetzt auch abstimmen?
Genau, also ich glaube im Endeffekt, wie gesagt, einfach ist es letztlich auch ein Team. Brandschutz ist sowieso sozusagen mit aus beiden Themenfeldern bestückt. Es gibt Architektinnen und Architekten, genauso wie Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die sozusagen in dem Bereich tätig sind. Klar ist letztlich, dass auch im Holzbau ein ganz entscheidender Punkt der Entwurf ist. Und auch da ist es so, ich muss nicht in jedem Entwurf sozusagen Bauteile neu erfinden. Es ist im Endeffekt zwar klar, kann ich konstruieren, aber die Holztafelbauwände, die Dimension ist letztlich aus der Standsicherheit, aus der Tragwerksplanung klar. Also sprich, ich kann Bauteile wieder sozusagen immer wieder hernehmen, standardisieren. Das ist auch ein Thema, das wir am Lehrstuhl verfolgen, da eben auch mit Data Holz zum Beispiel so einer Plattform viel zur Verfügung zu stellen, dass man immer wieder ähnliche Bauteile verwenden kann mit allen entsprechenden Unterlagen. Und ja, diese Zusammenarbeit gilt ganz entscheidend entsprechend für die Architektinnen und Architekten, die ich jetzt hier als Entwurfsverfasser sehe, in Verbindung natürlich mit den Fachplanerinnen und natürlich ganz zuletzt, ganz entscheidend, demjenigen oder derjenige, der es errichtet, also dem in der Regel Holzbaubetrieb, der das Ganze natürlich dann auch umsetzt.
Okay, alles klar. Ich bin ja hauptsächlich durch dich aufmerksam geworden, weil ich nämlich auf LinkedIn einen Beitrag gesehen habe. Und zwar, da ging es um begrünte Fassaden. Da ging es auch, glaube ich, um ein relativ großes Projekt, wo ihr auch Versuche und Experimente gemacht habt. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen einführen Richtung Brandsicherheit von begrünten Fassaden. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was mitgeben.
Also letztlich die Frage hatte ich eigentlich sogar noch aus meiner Ingenieurtätigkeit vor der Uni immer auf dem Schirm, dass ich eigentlich mal gedacht habe, also A, bin ich persönlich ein bisschen Fan von begrünten Fassaden, aber immer gedacht, ist das jetzt ein Punkt aus dem Brandschutz heraus? Es gab ganz wenig, was sehr interessant ist. Normalerweise gibt es ja schon immer zu viel, schon umfangreiche Forschung. Klar gibt es immer neue Themenfelder, aber eigentlich findet man eigentlich in der Regel irgendwie was. Zu begrünten Fassaden war es tatsächlich, stand damals eigentlich fast nichts vorhanden. Es gab natürlich Prinzipien irgendwie aus der Waldbrandforschung, aus Flächenbränden, die man immer hemmen kann für Pflanzen. Und es gab viel Forschung aus Österreich, aus von der Stadt Wien, die da sehr Vorreiter waren, Begrünung. Aber in Summe eben wenig, wenig vorhanden. Und die Frage, die sich uns eben gestellt hat, war, wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn wir intensiv Städte begrünen wollen? Vielleicht mal ganz kurz einen Exkurs, weil, glaube ich, immer jedem wichtig ist, warum will man überhaupt begrünen? Einmal sieht es schön aus, hat aber in dem Fall auch wirklich einen ganz, ganz positiven Effekt. Wir kennen das alle, dass Städte wärmer sind als außerhalb. Also ich wohne zum Beispiel an der Stadtgrenze in München. Ich bin noch, also das ist noch Stadtgebiet, aber wenn ich hier losfahre, liegt auf dem Sportplatz mir gegenüber in der Regel Schnee. Dann steige ich auf mein Fahrrad, radel los, dann komme ich irgendwann sozusagen kurz vor der Tresenwiese in Sendling rein, da ist schon ein bisschen dichter besiedelt. Da brauche ich schon, da kann ich meine Jacke schon aufmachen, ich sehe schon keinen Schnee mehr. Und wenn ich in der Innenstadt angekommen bin, dann brauche ich keine Jacke mehr, kann ich mit dem Pullover wieder Fahrrad fahren, obwohl ich mal richtig kalt gestartet bin. Und das ist dieser Wärmeinsel-Effekt auf Deutsch. Und das ist letztlich auch ein Punkt. Und begrünte Fassaden sind ein, es gibt natürlich viele, aber ein Stellschraube zum Beispiel, um genau gegen sowas einzuwirken. Zu schauen, dass wir wieder kühlere Klimabedingungen in den Städten bekommen, Luftqualität zu verbessern, Schallabsorption. Also sprich, die bringen tatsächlich was. Die haben wirklich einen Mehrwert, begrünte Fassaden. Und dann ist natürlich immer die Frage auf der anderen Seite, gerade Fassaden sind halt das Heikelste, was das Thema Brand angeht. Grenfell Tower in London ist vielleicht sofort im Kopf, wenn man an das denkt. Dann der Brand letztes Jahr 2024 in Valencia, dieses gesamte Gebäude in Spanien, das da abgebrannt ist, auch Tagesschau. Jetzt vor kurzem wieder auch ein größerer Brand. Also sprich, wenn sowas über die Fassade geht, auch der Hotelbrand der Türkei, es ist ein Baustein, man hat die Fassade, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf ein, aber das ist auch ein mit Sicherheit Punkt an vielen Punkten, die eine Rolle gespielt haben. Wenn es an der Fassade mal, ich sag, schief geht, dann ist es meistens sehr, leider sehr, sehr hohes Schadenspotenzial. Auch in unseren Industriestaaten mit hohen Vorschriften oder mit strikten Vorschriften, mit guten Bauordnungen. Wenn es um die Fassade geht, dann wird es doch auch dort kritisch und führt leider oft doch zu hohen Personenschäden. Und dementsprechend ist natürlich unabdingbar, dass wir auch schauen, wenn man jetzt mehr begrünt, hat es denn einen Einfluss? Und so ging eigentlich die ganze Reise mal los, zu sagen, okay, Stadtbegrünungen macht absolut Sinn, auch gerade im städtischen Raum, wo ich halt 8-9-geschossige Gebäude habe, also hohe Gebäude, mehrgeschossige, noch unter der Hochhausgrenze, aber so wie 8-Geschosse, kann ich den jetzt ohne größere Bedenken begrünen? Und das war eigentlich die entscheidende Forschungsfrage, eben mit dem Fokus Brand, dass eben der nicht dagegen spricht, aber wir jetzt auch nicht wieder dazu führen, dass wir lauter Brände irgendwie in Fassadenbereichen haben.
Und was sind die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Forschungsvorhaben, Forschungsprojekt? Ja, ihr habt da mit Sicherheit auch zahlreiche Ergebnisse damit erreicht. Wie möchtet ihr das jetzt auch weitergeben und wie wird das dann auch in Zukunft gewährleistet, dass sowas zum Beispiel dann auch nicht passiert?
Genau. Also im Endeffekt, ich muss ja sagen, ich bin ja, wie gesagt, Bauingenieur, ich bin jetzt hatte nicht so den grünen Daumen. Das heißt, für mich war das ein bisschen Neuland, am Anfang mit den Pflanzen zu tun zu haben. Und eine ganz entscheidende Frage ist, die sich eigentlich mal stellen kann, was ist überhaupt eine begrünte Fassade? Das ist im Endeffekt, jeder hat jetzt so was Grünes im Kopf, um vielleicht mal ein paar Beispiele zu sagen. Kennt man vielleicht in Mailand dieses Bosco Verticale, können wir sonst auch mal googeln, dieses Gebäude, das sind eher jetzt mal intensiv begrünte Balkone. Dann typische Fassadenbegrünungen sind natürlich schon, wo wirklich außen was dran wächst. Jetzt kennt man vielleicht in Düsseldorf dieses grüne, diese Köbogen 2. Im Endeffekt, das ist ein Hecken. Also es ist dann so ein bisschen die Frage, was ist Dach, was ist Balkonbegrünung? Fassadenbegrünung ist wirklich, es wächst außen an der Fassade. Da gibt es zwei Systeme. Einmal diese Kletterpflanze, also ich sag's mal, was jeder kennt, der Efeu, der von unten nach oben wächst, an so einer Ranghilfe. Oder es gibt tatsächlich sogenannte Living Walls, auf Deutsch wandgebundene Systeme. Da ist wie so ein Steingarten, so kleine Taschen, da sind Pflanzen drin. Und wenn man kurz und knapp die Ergebnisse zusammenfassen kann, haben wir uns relativ schnell am Anfang fokussiert auf Kletterpflanzen an so Ranggittern, eben, ich sage jetzt mal plakativ, der Efeu, der an der Stange hochwächst, weil das ist letztlich die kostengünstigste Variante, Fassaden zu begrünen. Es kann jeder mittelständische Gärtnereibetrieb das im Endeffekt ausführen. Es ist das, was am meisten zum Einsatz kommt und was ganz wichtig ist, wir betreiben ja Forschung aus öffentlichen Geldern. was ich allgemeingültig sozusagen in Prinzipien produktneutral beschreiben kann. Das heißt, unser Fokus in dieser Forschung lief voll darauf hinaus. Kurz und knapp gesagt, gegrünte Fasanen sind nicht so tragisch für den Brandschutz, um es mal auf den Punkt zu bekommen. Ich muss halt dafür sorgen, und das ist der ganz entscheidende Punkt, dass ich mich um diese Pflanze kümmere. Da vielleicht ein konkretes Beispiel. Man kennt mit Sicherheit an so alten Schlössern oder Burgen diesen richtig dicken Efeuteppich. Wenn der so richtig dick wird, Efeu flieht vom Licht und wird immer dicker und man bildet dann so einen Wulst aus viel Totholz. Das sind dann keine Fassadenbrände mehr, auch nicht mehr das, was wir untersucht haben mit Standardpflanzen, sondern es ist dann schon eine Art Hecken, wie so Hecken, die an der Außenwand hängen. Und das kann durchaus kritisch sein. Also der ganz entscheidende Punkt ist, bei begrünten Fassaden, ich muss mich drum kümmern. Das heißt, da kommt ein Gärtner mindestens einmal pro Jahr, der auch mal Totholz entfernt, das mal zurückschneidet, sich um die Pflanzen kümmert. Wenn ich das tue, bin ich aus Brandschutzsicht sehr, sehr gut dabei. Das ist eigentlich die entscheidende Stellschraube. Kennt man auch schon ein bisschen von begrünten Dächern, das ist nämlich auch ähnlich und gerade eben auch an der Fassade. Ansonsten haben wir ein paar wenige Prinzipien, die kann man finden. Es gibt einen Schlussbericht zu einem Forschungsvorhaben, das wird demnächst auch noch, sagen wir, in kleineren Broschüren, die dann ein bisschen bildlich aufgehübschter sind, veröffentlicht. Es sind also, da gibt es einige Prinzipien, wie gehe ich mit Balkonen um, mit Fenstern, also welchen Abstand muss ich mindestens einhalten. Aber im Großen und Ganzen kann ich mir, ohne viel Gedanken zu machen, mit Kletterpflanzen an Ranggittern begrünen, ist überhaupt gar kein Problem. Entscheiden muss ich mir sozusagen merken, ich muss mich um Pflege und Wartung kümmern. Und parallel sind wir jetzt in der Zukunft noch dran, uns eben diesen wandgebundenen System auch anzunehmen. Da ist es so, die können auch gut sein. Vorteil ist, die sind am Tag 1 begrünt. Kann man sich vorstellen, so eine Kletterpflanze dauert natürlich, bis die mal so ein Gebäude komplett erklungen hat. Das kann ich auch nicht sozusagen vorkaufen. Die anderen sind natürlich, haben Vorteile, weil ich direkt begrünen kann, sind aber wirklich komplexe Systeme. Und wenn da viele brennbare Materialien zusammenkommen, kann man die auch momentan durchaus kritisch sehen. Also da ist man noch dran, das haben wir noch nicht gelöst. Aber das Thema Kletterpflanzen kann man guten Gewissens begrünen und sozusagen kurz und knapp, aus Brandschutzsicht spricht nichts dagegen, dass die Städte grüner werden.
Guter Punkt zur Überleitung zum nächsten Thema und das ganze Thema Nachhaltigkeit. Weil ich stelle es mir so vor, okay, Brandschutz und Holz, Tragverhalten muss ja auch im Einklang mit den ganzen Nachhaltigen sein. Das heißt, ich muss das Bauwerk so planen, dass im Falle des Falles, im Falle eines Brandes oder so, dass das dann auch noch über eine gewisse Zeit dann steht. Das heißt, ich muss zum Beispiel meine Querschnitte auch vergrößern. Jetzt weiß ich, jetzt hast du gesagt, im Holzhochbau spricht man nicht vom Leichtholz, sondern wirklich vom massiven Holzbauquerschnitten. Wie verträgt sich denn das mit der Nachhaltigkeit? Macht es dann wirklich Sinn, extrem große, massive Holzquerschnitte zu haben? Ist das dann noch im Sinne der Nachhaltigkeit? Wie findet man denn hier einen gemeinsamen Konsens?
Ja, nee, das ist eine sehr gute Frage. Also einmal ist es tatsächlich so, dass dieser Brandfall, durch das, dass ich meine, wenn wir jetzt kurz in diese Tragwerksstandsicherheitsthematik ein bisschen abdriften, durch das, dass ich viele Beiwerte ja sozusagen reduzieren darf im Lastfallbrand, ist dieser Lastfallbrand, den man berücksichtigen, gar nicht oft der maßgebende. Also vielleicht mal einfacher gesprochen für alle, die jetzt nicht irgendwie Bauhintergrund haben. Das, was ich nachweisen muss, dass mein Gebäude im Brandfall nicht einstürzt und sozusagen dieses Opferholz, das ich mit draufnehme, das abbrennen darf, ist in vielen Fällen gar nicht mal der maßgebende Punkt, sondern dieses Thema Gebrauchstauglichkeit, lange Nutzungszeiten von Gebäuden. Das ist sozusagen das, was diese wirklich größeren Querschnitte generiert. Sehr oft, nicht immer. Das ist mal ein Punkt. Also Brandschutz ist nicht immer sozusagen das Zünglein an der Waage. Aber ganz korrekt ist natürlich, würden wir, und das ist natürlich immer ein Widerspruch, würden wir im Brandschutz stark von unserem Sicherheitskonzept zurückgehen, würden wir natürlich auch Materialien einsparen. Ganz konkret im Holzbau zum Beispiel das Thema Gips. Wir arbeiten ganz viel mit Gipsplatten, die einfach den Querschnitt schützen, Schutzbegleitungen sind, um eben dieses Thema Branddynamik, was ich vorhin mal erzählt habe, im Raum wieder so, dass es sich verhält wie in einem nicht brennbaren Gebäude. Das heißt, ich bringe Gips auf. Sowohl auf Holztafelbau als auch auf Massivholzbau. Gips ist per se super gut, mit dem Holz zu arbeiten. Und natürlich erstmal nicht der nachhaltigste Baustoff, den man sich vorstellen kann. Das ist im Endeffekt nicht so. Und klar wäre, würde man das jetzt nicht mehr machen, würde man mehr in Fokus Nachhaltigkeit gehen. Aber, das ist jetzt wieder der andere Punkt. Wir haben natürlich ein Sicherheitsniveau, das wir nicht verlieren wollen. Und man muss auch wieder dazu sagen, wir wollen ja auch nicht bei jedem Brand einen Totalverlust des Gebäudes haben. Auch das ist nachhaltig. Das heißt, sinnvoller Brandschutz beginnt ja auch daran zu schauen, dass das Gebäude eben nicht nach einem Brandfall sofort ein Totalschaden ist oder im Endeffekt es zu massiven Ausfällen führt, dass Leute dann wieder irgendwo anders hin müssen über Monate in Hotels. Das ist ja auch alles in diesem Aspekt der Nachhaltigkeit sinnvoll. Das heißt, ich brauche dann so ein sicheres Gebäude, wo die Leute sich wohlfühlen, in Kombination mit einem Gebäude, das auch nach einem Brandfall noch möglich ist zu betreiben, sanierbar ist. Das ist auch gerade im Holzbauen, sind wir gerade aktuell zu forschen. Die nächste große Frage, Jetzt wissen wir, es geht sicher zu bauen. Jetzt ist dann die nächste Frage, wie saniert man es dann nach dem Brand? Aber auch das ist ein wichtiger Aspekt bei dem Nachhaltigkeitsgedanken. Und das in Kombination wirkt. Und deswegen würde ich persönlich sagen, ist Brandschutz nichts, was widerspricht. Ganz im Gegenteil. Nämlich gerade das Gefühl, Menschen wollen sicher sein. Wir haben gerade in Mitteleuropa ein sehr, sehr hohes, also extrem hohes Sicherheitskonzept, gerade was Gebäude angeht oder Sicherheitsniveau. Und das ist aber auch gut so. Und das schafft uns aber auch Vorteile. Und wie gesagt, das entspricht nicht grundlegend dem Nachhaltigkeitsgedanken entgegen. Also ganz im Gegenteil, man trifft sich und am Ende ist immer eine Abwägung. Wie sicher will ich sein und sagen, wie nachhaltig? Ja.
Okay. Ich bin ein sehr großer Fan von Holzgebäuden. Ich finde das faszinierend. Meiner Meinung nach ist das auch wirklich ein ganz großes Zukunftsthema, was meiner Meinung nach jetzt auch immer stärker im Trend ist. Doch nach wie vor habe ich immer noch die Wahrnehmung, wie auch die Jahre zuvor, dass das immer noch ein Nischenthema ist, das ganze Thema Holzbau. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Vielleicht kannst du mich hier auch eines Besseren belehren. Was ist denn deine Meinung, wie es um den Holzbau allgemein in Deutschland steht? Vor allem jetzt im Mehrgeschossbau, wirklich im massiven Holzbau.
Also ich glaube wirklich, dass da also wirklich sehr, sehr viel passiert. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, uns haben jetzt, das ist ein Entwicklungsprozess, in dem wir noch sind. Es werden Regelungen angepasst. Wir haben auch vor ein paar Jahren erst Forschungsvorhaben abgeschlossen. Also es passiert vieles, aber es ist ein Markt, der ganz klar boomt. Es gibt viele Unternehmen, die sich mit dem Thema auch seriell Bau mit Holz beschäftigen. Es wird viele davon auch geben, die auch in Zukunft damit sicher auch marktführend sich beteiligen werden. Und ich würde so, also ich würde da widersprechen, wenn ich darf sozusagen und sagen, gerade aktuell boomt dieses ganze Thema sehr. Und wichtig ist, vielleicht auch mal einen Fokus zu bekommen, was ist und was geht's, das würde ich gerne noch loswerden. Holzbau wird jetzt oft, Holzbau ist auch so ein bisschen Marketingwerkzeug. Und man wird gesagt, man baut jetzt alles aus Holz. Es ist kein Wettkampf zwischen diesen Baustoffen. Ihr habt es nie verstanden, warum dann im Endeffekt auch irgendwelche, Lobbyisten dann der böse Holzbau, der brennt ab und der gute Stahlbeton oder der Holzbau dann sagt, der böse Stahlbeton. Es macht gar keinen Sinn, diese Diskussion zu führen oder der blöde Stahl. Stahl hat auch enorme Vorteile in vielen Fällen. Und es wird immer für alle mehr als genug Anwendungsfälle geben. Ich mache ein konkretes Beispiel. Wenn wir am Lehrstuhl vom Bauen mehrgeschossig sprechen, meinen wir typischerweise Standardgebäude wie Wohnungen, Wohngebäude, 5, 6, 7, 8 geschossig, unterhalb der Hochhausgrenze, Bürogebäude, Hotels, Schulen. Das ist was, wo Holz unglaublich dazu beiträgt. Im Endeffekt Holz als Kohlenstoffspeicher letztlich auch einen enormen Mehrwert generiert. Und einfach unterm Strich, ganz klar gesagt, und da kann auch keiner was anderes dagegen sagen, im Vergleich zu Bauweisen wie Stahlbeton zum Beispiel, einfach besser ist. Bezogen auf die Ökobilanz. Baue ich aber andere Bauwerke, ich sage es immer ganz gern, es gibt tolle Holzhochhäuser, also wirklich Gebäude, die als Hochhäuser zählen, Sonderbau, auch gerade in Deutschland, die dann aus Holz sind. Da will ich überhaupt nichts dagegen sagen. Aber unterm Strich heißt es nicht, dass die im Zweifel nachhaltiger sind. Das Stahlbetonhochhaus, wo ich keine Anlagentechnik brauche, wo ich keine Sprinkler oder sonstigen Sachen brauche, ist unterm Strich vielleicht nachhaltiger und ökologischer als das Holzhochhaus, in den ich ganz viel Technik reinpacke im Nachhinein, weil ich eben weiß, es ist ein brennbarer Baustoff. Das ist natürlich toll auf dem Flyer, aber ich will auch überhaupt nicht dagegen sprechen. Aber der Sinn ist das mehrgeschossige Bau mit Holz. Und da muss man sagen, sowohl Städte, München nochmal als Beispiel, komme ich jetzt her, werden alle Schulbauten von der Stadt auch nur noch aus Holz gebaut momentan. Wohnungsbau, viele große Wohnungsbaugesellschaften forcieren ganz das Bau mit Holz. Und da passiert enorm viel. Und das ist aus meiner Sicht aber auch genau die richtige Stellschraube, weil das sind die richtigen Gebäude dafür. Und das heißt nicht, dass plötzlich der Stahlbeton out oder uncool ist und man nicht mehr hernehmen kann. Es gibt mehr als genug Anwendungsfälle. Allein wenn ich nur in den Boden reingehe schon, wo überhaupt nicht denkbar ist, mit Holz zu arbeiten. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein sinnvolles Miteinander und mit den verschiedenen Bauweisen und Baustoffen gemeinsam in Kombination kann man wunderschöne und auch wirklich gut funktionierende Gebäude erzielen. Und ich würde sagen, es boomt gerade wirklich voll im Holzbau. Mhm.
Sehe ich genauso. Meiner Meinung nach hybride Bauweisen, das ist die Zukunft. Ist mal eine provokante Frage. Haben wir denn überhaupt genügend Holz, genügend Wälder, Bäume, um diese starke Nachfrage von Holz, Bautragwerken zu erfüllen?
Ja, also am Ende muss ich jetzt ein bisschen die Antwort zwei, ich muss es mal zweiteilig machen. Einmal ist natürlich ganz wichtig für nachhaltiges Bauen mit Holz, ist natürlich auch ein sinnvoller und sagen wir mal, auch ganz klar nachhaltige forstwirtschaftliche sozusagen Nutzung notwendig. Also ich muss wissen, wo kommt mein Holz her. Ist oft auch ein Argument dagegen. Selbstverständlich gibt es auch bei uns in Mitteleuropa Holzer, die in irgendeiner Art und Weise illegal in diesen europäischen Absatzmarkt kommen, die nicht aus nachhaltiger Holzwirtschaft betrieben sind. Das heißt aber nicht automatisch, dass deswegen der Holzbau böse ist oder die Holzindustrie. Das wird überall, das ist in jedem Baustoff so. Also es gibt überall Sachen, das natürlich von außen irgendwo, das ist einfach grundsätzlich eine kriminelle sozusagen Handlung. Das muss man dazu sagen. Also ja, ganz klar, extrem wichtig ist, dass wir darauf extrem achten oder darauf wirklich achten, dass wir nachhaltig Wälder bewirtschaften und dass wir auch wirklich schauen, dass unser Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung kommt. Unsere Wälder selber, es war vor kurzem erst sozusagen wieder die statistische Erhebung, wie viel Wald wird denn genutzt und wie viel Bäume und wie wird das Ganze abgetragen und wie schaut das in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa aus, und wir haben ganz klar noch hohes Potenzial. Und es ist nicht so, dass uns das Holz ausgeht, ganz im Gegenteil. Gerade im Bau könnte man wesentlich mehr Holz einsetzen. Es wird extrem viel Holz noch verfeuert, für andere Sachen genommen, und das kann man auch weiterhin. Es wird nirgendwo Holz fehlen. Also wir haben mehr als genug Holz und wir hätten auch noch Stellschrauben nachzubessern. Ich sage nur mal ein Beispiel, käfergeschädigtes Holz wäre jetzt auch für tragende Zwecke nicht irgendwie negativ. Das ist nicht so, dass man das grundsätzlich nicht hernehmen kann. Aktuell tut man es nicht. Also sprich, man hat viele, viele Stellschrauben, und es ist auf keinen Fall so, dass wir das Problem haben in unseren mitteleuropäischen Regionen, dass uns das Holz ausgeht oder dass wir Sorge haben müssen, wenn wir jetzt weiter intensiv mit Holz bauen, dass wir morgen im Endeffekt unsere Wälder kahl sind und wir, ich sag's mal überspitzt, wie damals im Mittelalter irgendwie den roden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Nein, es gibt noch viel Potenzial, aber ganz klar, was auch richtig ist, ich muss unbedingt drauf schauen, dass natürlich auch weiterhin Europa und auch die Zulieferländer ganz klar auf eine nachhaltige Bewirtschaftung dieser Wälder geachtet wird und nicht irgendwo Holz aus illegalen Machenschaften in diesen europäischen Absatzmarkt sozusagen eingeschmuggelt werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Okay, sehr schön. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, auch ein bisschen Trendentwicklung. Da mal eine Frage, welche technologischen Innovationen im Bereich Brandschutz siehst du denn besonders vielversprechend an in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
Genau, also wir sind ja natürlich in Deutschland so ein bisschen, ich sag's mal, rustikal unterwegs. Also wir kennen Wände und Decken, die lange halten. Und so Technologie ist jetzt bei uns, also wäre auch, glaube ich, weiß nicht, wie es dir gehen wird, Daniel, wenn jetzt du daheim eine Sprinkleranlage oder einen Sprinkler in deinem Wohnhaus hättest oder in deiner Wohnung, würdest du auch erstmal komisch finden. Jetzt haben wir schon Rauchwarnmelder, das ist schon mal eine wichtige Sache. Also ich glaube, was Technologie angeht, sind wir noch jetzt nicht so tief aufgestellt. Finde ich aber im Grundsatz auch gar nicht verkehrt, weil konstruktiv viel funktioniert. Was kann im Brandschutz passieren? Klar, in den, sagen wir mal, was ich ja vorhin gesagt habe, es ist ja ein größerer Prozess. Wenn wir das Thema Energiewende mal mit reinnehmen und nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch darauf schauen, dass wir wirklich Energiewende vorantreiben wollen, dann werden wir Energiespeicher, das ist ein ganz entscheidender Punkt, noch andere Thematiken brauchen. Und die haben auch immer ein Thema Brand. Man kennt vielleicht dieses teils auch übertriebene, Elektroautos brennen so extrem und ganz schlimm. Benzinautos brennen auch, also das nur nebenbei. Ich habe in meiner Feuerwehrkarriere auch, klar, natürlich, weil es mehr gibt, aber auch schon, also deutlich mehr brennende Benzinautos gesehen, die auch nicht super sofort zu löschen waren. Ich will nur darauf hinaus, es ist natürlich richtig, drauf zu schauen. Das machen auch die Forschung, das machen aber auch, weil die Bauaufsicht, die Feuerwehren, die Vertreter, die da genau hinschauen und sagen, vielleicht auch mal stopp, da müssen wir noch nachbessern. Aber letztlich, das ist ein Moment, wo wir auch viel Technologie brauchen. Und ob das jetzt zum Beispiel Energiespeicheranlagen in Gebäude sind, Photovoltaik, dass wir mehr auch an die Fassade und an Dächer bekommen, das sind alles Punkte, wo auch Technologie, Brandfrüherkennung, Löschsysteme eine Rolle spielen. Das Gleiche ist, wenn man auch über moderne Züge nachdenkt zum Beispiel. Also ganz schnell ist man dann ganz vielen Themen drin, und da kann man einen Technologieeinsatz sehen. Im Gebäudebereich selber ist so ein typisches Standardgebäude, wo wir mit Holz arbeiten. Würde ich sagen, wird vielleicht die spannendste Entwicklung in den nächsten Jahren werden, dass man irgendwann dieses Smart Building, also sozusagen dieses ganze vernetzte Gebäudesektor in Kombination setzt mit dem Thema Brand. Das ist hier auch ein Datenschutzthema, aber ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn dann daheim eine Brandmeldung kommt, warum sollte man nicht wissen, die Feuerwehr, dass vor einer halben Stunde jemand das Licht angemacht hat, vielleicht vermutlich daheim ist? Warum soll der Staubsaugerroboter nicht schon mal losfahren und seine typische, der kennt ja die Wohnung, abfahren und feststellen, da liegt irgendwas, was da nicht hingehört? Und der Feuerwehr sagen, schau du gleich mal bitte im Schlafzimmer nach, da ist irgendwas komisch, da könnte jemand liegen. Um jetzt mal ein bisschen, es klingt jetzt futuristisch, aber eigentlich sind wir nicht mehr weit weg davon. Jeder von uns oder viele von uns haben schon die ersten Geräte, ob das nur die Thermostateinrichtungen am Heizkörper sind, die ich über WLAN steuern kann, bis hin zur Jalousie, ob es der Staubsauger oder Wischroboter ist, ob es die vernetzten Rauchwarnmelder sind, die mit dem Handy gehen, ob es der Kühlschrank ist, die Steckdose, der Zeitschalter. Und das ist mit Sicherheit eine spannende Frage, ob man das nicht in Zukunft auch in die Sicherheitsthematik integrieren könnte und dadurch einen gewissen Mehrwert generiert und vielleicht auch anderen Stellen dafür Abstriche machen kann oder vielleicht auch dann was verändern kann in Zukunft in der Bauordnung. Und das könnte ein spannender Punkt werden. Ansonsten glaube ich aber auch, dass wir immer korrekt und konstruktiv bauen werden. Das heißt, dass ein Bauteil einen gewissen Feuerwiderstand mitbringt, werden wir auch bei aller Technologie auch weiterhin brauchen.
Okay, ja, sehr spannend. Cool. Biegen wir in die Zielgerade ein. Und zwar, du bist ja auch Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr in München. Gibt es da auch Erfahrungen aus dieser Tätigkeit, die dich auch bei deiner Forschung, bei deiner allgemeinen Arbeit als Ingenieur inspiriert haben und geholfen haben?
Absolut. Also im Endeffekt, genau. Also ich darf eine Abteilung, es gibt sozusagen 22 Abteilungen in München, das kann man sich vorstellen, wie so einzelne kleine Freiwilligen Feuerwehren, hauptsächlich drumherum sozusagen im Stadtrandgebiet, wo auch im Endeffekt nicht so viele Berufsfeuerwachen sind. Ich habe im Endeffekt wirklich viel, viel erlebt bei dieser Feuerwehr. Das ist ein tolles Team und mal abgesehen davon, dass es einem sozial extrem viel bringt. Ich habe das erste Mal in ganz jungen Jahren Unterricht halten müssen für irgendwelchen gestandenen Installateuren, Zimmerermeistern, die natürlich so einem 20-jährigen Gymnasiast, der vielleicht gerade angefangen hat zu studieren, erstmal schon erklärt haben, jetzt macht das mal ordentlich. Das war für mich extrem wichtig. Ich habe da unglaublich viel von tollen Leuten gelernt. Aber jetzt auch meine Forschung gesehen, hat es einen immensen Einfluss. Ich hätte, glaube ich, diese Richtung nie eingeschlagen ohne die Feuerwehr. Ich bin heilfroh. Und was mir unglaublich viel bringt, ist diese praktische, sozusagen diesen Mix. Ich finde es toll, ich war mit einem Kollegen bei mir in der Uni zusammengesessen. Ich hatte nicht die Riesenerfahrung im Holzbau, als ich an die Uni kam. Ich kannte mich im Brandschutz aus, so kann man es, glaube ich, sagen, aber ich kannte mich nicht gut im Holzbau aus. Der war ursprünglich Zimmerermeister und hat dann Bauingenieurwesen studiert und hat da auch Wissen Praktisches mitgebracht. Und das war für mich enorm, weil er hat mir innerhalb von einem halben Jahr einen Crashkurs gegeben zum Thema Holzbau. Und das sozusagen im Vergleich sehe ich auch ein bisschen bei mir. Die Feuerwehr hat mir immer sozusagen, ich habe praktisch im Einsatz gesehen, was passiert, wenn eine Fassade brennt. Es ist nicht einfach, ich kann nicht einfach sagen, oh, das machen wir jetzt mal. Das hat eine ganz klare Auswirkung. Das sind Brände, die will kein Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau und schon gar nicht der Mensch, der da drin wohnt. Das ist mal einen gewissen Punkt mitzubringen, zu wissen, es gibt irgendwann einen Punkt, es brennt einfach am Ende des Tages. Egal, wie viel ich forsche und rede, es wird passieren. Und natürlich aber auch ein bisschen diesen Input mitzunehmen, ein Gefühl dafür zu kriegen, was kann funktionieren, bei Brände gesehen zu haben und auch die Menschen zu erreichen. Nicht in Anführungsstrichen, sondern ganz ehrlich, der als Volltheoretiker wahrgenommen werden, was überhaupt nicht schlimm wäre. Aber ich kann auch letztlich immer noch sagen, wenn ich über das mehrgeschossige Bau mit Holz spreche und dann merke ich, dass es so eine vielleicht Leute gibt, die ein bisschen Vorurteil haben oder da noch gar nicht mal so weit gehen und sagen Vorurteil, aber eine gewisse, ja, diese halt ein Problem noch damit haben und vielleicht auch da mal negative Erfahrungen haben, kann man die auch besser abholen und sagen, ja, das ist im Brandfall nicht so, weil man selber schon mal einen Brand gesehen hat. Und ich glaube, das tut immer gut, sozusagen, wenn man auch so ein bisschen den Hintergrund der anderen kennt. Und deswegen, ich will es nicht missen. Für mich war es ideal, diese Kombination aus ehrenamtlich Feuerwehrdienstpraxis in Verbindung mit Brandforschung und auch wieder gerade experimentell viel brennen sehen und das auch ein bisschen einordnen zu können. Mhm.
Absolut, weil du kennst nämlich beide Seiten von der praktischen Seite und das ist extrem wertvoll. Okay. Am Ende meines Podcasts stelle ich immer jedem Gast die gleiche Frage und das mache ich auch bei dir, lieber Thomas, und zwar dein Lieblingsbauwerk. Was ist es denn?
Genau, das war die Frage, glaube ich, vor der ich am meisten zu sagen Respekt hatte. Ich habe nämlich schon damit gerechnet. Ich habe lange überlegt, ich musste offen gestanden, hättest du mir jetzt ganz spontan gestellt, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich keine Antwort gewusst. Was ich ehrlicherweise für mich dann festgestellt habe, kann ich nicht so einfach antworten, aber ich auch vielleicht nochmal zwei Sachen sagen. Wenn ich jetzt einfach aus der Pistole geschossen, was mir ein Bauwerk ist, das mir sehr gefällt, wo ich immer wieder freue, es zu sehen, ist das Olympiazentrum in München. Das kenne ich einfach, ich bin ja groß geworden, ich finde es unglaublich toll, wie nachhaltig das bis heute noch genutzt wird und auch architektonisch, das steht da, wenn man es neu bauen würde, alle würden die Kinnlade runterfallen, obwohl es eigentlich alt ist, in Anführungsstrichen. Also würde ich sagen, das ist mein Lieblingsbauwerk, das ich so kenne. Wenn ich jetzt sage, so ein bisschen Richtung Grün gehend, weil ich mich ja viel auch mit dem Fassadenthema und so beschäftigt habe, habe ich auch viele immer Bilder auf Vorträgen gezeigt, um den Leuten zu zeigen, schau, das sind begrünte Gebäude oder grüne Gebäude. Und da gab es eigentlich zwei, die mir extrem gut gefallen, die ich immer wieder gerne hernehme. Und das ist dieses Bosco Verticale, das Gebäude aus Mailand und eben diese Köbogen 2 aus Düsseldorf. Und das sind einfach zwei wahnsinnig tolle Gebäude, was das Thema Grün angeht. Und das wäre jetzt auch meine Antwort. Olympiazentrum und die zwei Gebäude bezogen auf Grün. Und da bin ich, glaube ich, ganz glücklich.
Okay, sehr cool. Super. Thomas, ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Haben eine Menge erfahren rund um das ganze Thema Brandschutz, Holzbau und auch Nachhaltigkeit. Und dann wünsche ich dir für die Zukunft alles, alles Gute und auch ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Vorhaben.
Vielen, vielen Dank dir. Danke für die tollen Fragen und ja, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Super. Mach's gut. Ciao.
Ciao.